Manche VCs versprechen das so ein bisschen. Die sagen, ja, wir haben bei uns viele, die vormalige Gründer und Operator sind. Das halte ich in vielen Fällen sogar eher für schlecht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute schauen wir uns das Erfolgsrezept von Scalable Capital an. Und dafür spreche ich mit Erik Potzeweit. Erik war schon mal Teil des Podcasts, ich glaube so irgendwann Mitte 2020 ungefähr. Seitdem hat sich viel getan. Auf der einen Seite sind wir nicht mehr im tiefsten Corona-Zeitfenster. Gleichzeitig ist bei euch viel passiert. Ihr habt jetzt inzwischen über 300 Millionen, ich weiß immer nicht Euro oder Dollar, aber ich glaube, man kann in dem Fall beides sagen, weil ihr irgendwie weit genug drüber liegt, an Kapital aufgenommen. Ihr seid inzwischen, ich glaube damals habt ihr auch schon gerade so den Broker gelauncht. Das heißt, ihr habt jetzt inzwischen ein Angebot, wo ich bei euch Aktien, ETFs etc. kaufen kann. Ihr habt einen Robo-Advisor, sowohl in der B2C als auch in der B2B-Version, was viele, glaube ich, gar nicht wissen oder zumindest nicht wahrnehmen nach außen hin. Das ist ja auch oft bewusst. Und ihr seid als Team extrem gewachsen und ich glaube, da gibt es viel, worüber man mal wieder sprechen könnte. Vor allem auch, weil dann ja immer so in der Aussicht, man liest dann ja immer nur die Headlines, so ah, und hier die Regulierung ändert sich und die Regulierung ändert sich und ah, und was machen die ganzen Neo-Broker mit ihren Geschäftsmodellen und gehen hier an alle pleite und so weiter. Und ich glaube, es gibt so ein paar Punkte, über die man mal sprechen kann. Deswegen, Erik, herzlich willkommen bei Unicorn Bakery.
Ja, danke Fabian. Und hast schon recht, nach 3 Jahren können wir mal, waren ereignisreiche 3 Jahre, können wir mal wieder einen Catch-up machen.
Funding ist und bleibt ein heißes Thema. Genauso bleibt das Marktumfeld extrem schwer einschätzbar. Viele Tech-Unternehmen suchen aktuell eine langfristige Finanzierung, die sich trotzdem auf neue Entwicklungen anpassen lässt. Und genau das bietet Recap. Mit Recap erhält dein Unternehmen eine langfristige Finanzierung. Im ersten Schritt kannst du bis zu 5 Millionen Euro bekommen und diese Finanzierung dann im Laufe der Zeit erhöhen. Die Finanzierung kann dann über einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren zurückgezahlt werden. Dabei kannst du auch rückzahlungsfreie Zeiträume einplanen und erhältst somit eine effektive Verlängerung deines Runways. Lerne mehr über die Recap-Finanzierung unter re-cap.com oder über den ersten Link in den Shownotes. Wenn jemand sich mit Scalable Capital, außer vielleicht mit der Werbung, die man immer mal wieder sieht, nicht beschäftigt hat und nur weiß, okay, ihr seid ein Online-Broker, da kann ich jetzt irgendwie Aktien-ETFs kaufen oder ich kann Geld in Robo-Advisor stecken, dass dann für mich quasi automatisch das Portfolio gemanagt wird, was muss ich über euch noch wissen?
Ja, was musst du uns über noch wissen? Also ich fange mal mit dem VC-Marketing-Pitch vielleicht an. Was wir sind oder immer mehr sind und auch in der Zukunft sein wollen, ist eigentlich zusammengefasst, wenn du ans Investieren denkst, sollst du an Scalable denken. Du kannst sozusagen das Feld immer weiterziehen. Am Ende soll es darum gehen, Geldanlage oder auch Sparen. Da sollst du an Scalable denken, weil du auf dieser Plattform einen guten und günstigen Zugang zu diesen Anlageklassen kriegst. Ja, entweder gemanagt oder selbst gemacht. Genau, das ist so ein bisschen das Zielbild, das sollte man über uns wissen.
Wenn ich jetzt ganz, ganz frech sein will, dann kann man natürlich sagen, du hast gesagt Marketing-VC-Pitch so ein bisschen. So, wenn ich mir das jetzt überlege und ich versuche jetzt einfach wirklich gemein zu sein, dann würde ich denken, okay, Robo-Advisor hat nicht so geil funktioniert, deswegen hat man Neo-Broker gemacht.
Ja, also das Lustige ist, wir haben tatsächlich, als wir letztes Mal gesprochen haben, 2020, das war tatsächlich unser schwierigstes Jahr, ja, im damals gefühlten auch im Nachhinein. Wir hatten bis dahin immer nur den Robo-Advisor und 2020 war, also A, ist der Aktienmarkt ja eingebrochen in der Corona-Krise. Wir hatten dann auch bei unseren Anlagemodellen eine Underperformance in dem Jahr, sodass sich das echt schwer angefühlt hat. Zum Glück sozusagen hat in diesem Jahr auch, also sozusagen die Performance hat sich wieder berappelt, das ist das eine, aber wir haben dann den Broker gelauncht, aber der war natürlich mit einer viel größeren Vorausplanung. Also es mag vielleicht so ausgesehen haben, aber wir haben tausende Aktien, Fonds, noch weitere Finanzprodukte auf der Plattform, das kannst du nicht von heute auf morgen bauen. Also das hat eine Vorlaufzeit eigentlich von 2 Jahren gehabt und die gedankliche Vorlaufzeit war sozusagen noch länger.
Kam ja gerade trotzdem von der Frage so Robo-Advisor versus Neo-Broker auch so ein bisschen als Geschäftsmodell. Wahrscheinlich, wenn du sagst, okay, ich habe 2 Jahre Vorbereitung, dann wird nicht sein, nach einem Jahr, dass wir losgelaufen sind, haben wir gemerkt, Robo-Advisor ist kein cooles Geschäftsmodell, wir machen lieber Neo-Broker. Aber trotzdem die Frage, warum Multi-Product? Also es gibt ja trotzdem sehr viele, die sagen, okay, wir laufen los, wir machen erstmal eine Sache und die machen wir richtig. Und ich will nicht sagen, dass ihr es nicht richtig gemacht habt, sondern ihr habt ja trotzdem relativ früh diversifiziert. Ne? Es gab den Robo-Advisor B2C, dann gab es irgendwie das Angebot von Banken, dass sie meinten, hey, wir würden das gerne bei uns selber implementieren, können wir das über, also dass ihr das quasi B2B zur Verfügung gestellt habt. Und jetzt gibt es den Neo-Broker. Warum? Und dann gibt es andere Wettbewerber, die haben nur eine der Sachen davon. Es gibt welche, die machen nur Neo-Broker, nur dies, nur das. Mhm. Warum Multiproduct? Warum macht es Sinn, als Fintech und als Firma sich wirklich so diversifiziert aufzustellen?
Also am Anfang macht es keinen Sinn, da gebe ich dir vollkommen recht, da muss man sich total fokussieren. Wir haben es eigentlich, also der erste Beweggrund war, hört sich ein bisschen so lapidar an, war eigentlich, weil wir es konnten. Ja, ich habe zwar gesagt, es braucht dann trotzdem seine Zeit, bis man es alles aufgesetzt hat, aber die grobe Infrastruktur, ja, das ein Finanzinstrument, eine Ausführung an der Börse, du musst einen Preis anzeigen, musst einen Chart dafür bauen, das lag schon alles da und wir haben halt gesehen, dass bei unseren Kundinnen und Kunden, dass die bei uns Kunde werden, dass die in 90% der Fälle, so durch Befragung, haben die auch ein Brokerkonto nebenher gehabt. Ja, weil es ist manchmal so, manchmal wenn du mit, keine Ahnung, Beratern oder so Bankenstudien liest oder so, dann wird manchmal der Eindruck erweckt, dass du so ganz unterschiedliche Typen an Anlegern hast. Ja, und was damit gemeint ist, du hast den Sparer, dann hast du den Do-it-yourself, dann hast du den, der in die Vermögensverwaltung / Robo-Advisor geht, dann hast du den, der kein Geld hat und einen Kredit aufnehmen muss. Ja, wenn du kein Geld hast, musst du ja von jemand anderem Geld aufnehmen. So, und den Kreditnehmer. So, die Wirklichkeit zeigt eher, dass ganz oft sind die Kunden, die sind Multi-Product-Kunden im Finanzwesen von sich aus. Also lustigerweise, je größer die Kunden werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das alles nutzen, dass sie Geld anlegen lassen, dass sie dazu noch Geld sparen, dass sie selber traden und auch, dass sie dazu noch, also die größten Kunden, die die größte Geldanlage machen, haben meistens auch noch die größten Kreditbeträge, ne? Weil sie nebenher noch irgendwie eine Wohnung hier in Berlin-Mitte oder sowas gekauft haben oder ein Haus abbezahlen. Und also wir wussten, also unsere Kunden haben eh dieses Produkt, Broker-Account, das haben sie bloß bei jemandem anderen. Wir sind technisch, waren wir der Meinung, wir können das, was am Markt aktuell existiert, von der Usability, von der User Experience besser machen und einen günstigen Preis hinstellen und haben dann damit eigentlich gestartet. Aber die ersten Businesspläne, die waren, ich glaube, der erste Businessplan war, dass wir im ersten Geschäftsjahr 30.000 Broker-Kunden dann gewinnen wollten. Und das haben wir, glaube ich, in 8 Wochen oder so erreicht. Also es hat viel schneller geboomt. Ich gehe auch nochmal auf deine Frage, ich wollte da nicht ausweichen, aber habe mich ein bisschen verfaselt. Robo-Advice oder wir nennen es Online-Vermögensverwaltung, ja, und Broker. Also eigentlich, ich glaube, die Vermögensverwaltung, die wird nochmal richtig wiederkommen. Es waren die letzten paar Jahre, war auch ein sehr starker Broker-Markt, weil so viele so Einzelthemen sehr stark im Vordergrund standen. Was meine ich damit konkret? Weißt du, so ein gemanagtes ETF-Portfolio in einer Online-Vermögensverwaltung, da ist die Zielrendite, die man so erzielen kann langfristig pro Jahr, 6, 7, 8%, ja, vielleicht mal 9, so da liegt's. Und parallel hattest du halt einen Brokermarkt, wo, weiß ich, 2020, 2021 Tesla wie blöd abgegangen ist, weiß nicht, in einem Jahr sich sogar mal ver2,5 oder verdreifacht hat, totale Spezialthemen hattest, jetzt hast du Nvidia, also du hast diese ganzen Einzelstories gehabt und da ist das Momentum sehr stark in die Brokerrichtung gegangen. Manche Aktienanalysten gehen jetzt davon aus, dass der Markt sich eher in so einem Fat- und Flatband bewegt, ne? Also nicht zwangsläufig einbricht, aber auch nicht mehr so krass ausreicht, wie es mal war. Und ich glaube, in diesem Szenario wird die Vermögensverwaltung wieder interessanter. Und darüber hinaus ist eigentlich die Vermögensverwaltung das geeignetere Produkt für die große Masse der Menschen da draußen, weil die meisten Menschen wollen doch nicht selber Produkte aussuchen, sondern diesen für einen guten, eine gute Benutzbarkeit und einen günstigen Preis, wenn es jemand sozusagen für dich erledigt, das ist eigentlich für viele das bessere Produkt.
Aber da konkurriert es ja dann schon auch sehr stark mit Sparplänen, oder? Wenn ich einen ETF-Sparplan habe und sage, okay, ich modelliere jetzt einfach mal MSCI World und Emerging Markets zum Beispiel, was ja oft irgendwie empfohlen wird und wir machen hier keine Geldanlagetipps, sondern das ist mehr einfach, um das zu verstehen. Dann habe ich so das Gefühl, okay, ich habe die Weltwirtschaft irgendwie so ein bisschen abgedeckt, jetzt lassen wir das mal passieren. Das ist ja quasi auch so ein bisschen Autopilot. Ja.
Es ist eine Überlappung oder ein bestimmter Grad an Kannibalisierung ist da, ganz klar. Ja, also sozusagen dieses, wie ich beschrieben habe, ne, also die Gegenrede zu dem, was ich gerade gesagt habe, könnte ja sein, dass man sagt, nee, der Robo-Advisor für die Massen ist eigentlich, ich ziehe mir ein Video auf Just ETF oder auf Finanzfluss Finanztipp rein, kriegt die 3 ETFs gesagt, kriegt dazu noch gesagt, welcher Broker ist, und setzt einen Sparplan auf. Das ist eigentlich der Robo-Advisor. Ne? Nichtsdestotrotz gibt es immer mal wieder Themen, also es gibt Leute, die da selbst diesen Weg einfach nicht gehen wollen, die sagen, das ist mir zu nervig. Ja? Und dann gibt es auch immer wieder Veränderungen am Kapitalmarkt. Ne? Wir hatten also, ich nenne mal die 2 große Trends, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Ne? Der eine große Trend war, Zinsen gab es eigentlich 10, 15 Jahre nicht. Das war eine vergessene Anlageklasse, auch eine Anlageklasse, die für Privatinvestoren irrelevant war. Also ein Privatinvestor, was meine ich mit Zinsen? Nicht nur auf dem Konto, sondern im Anleihenmarkt auch. Ja, dass du von Unternehmen oder von Staaten Anleihen kaufst, die dann Zins zahlen. Die waren alle negativ, nicht nur von Staaten, sondern auch von Unternehmen. Also das muss man sich mal vorstellen. Es ist nicht allzu lang her, da hast du, wenn du irgendwie Adidas Geld gegeben hast, Ja? Musstest du noch mehr Geld zahlen, dass sie dein Geld überhaupt nehmen? Also die Anleihen von Adidas oder Siemens oder dergleichen, die waren auf sich zumindest 1, 2, 3 Jahre im negativen Bereich, im negativen Zinsbereich. So, also aus dieser Welt kamen wir. Sodass für Privatinvestoren es gar keinen Sinn gemacht hat, eigentlich in diese Kategorien zu investieren. Für institutionelle Anleger, interessanterweise, die haben nicht die Finger von Anleihen gelassen, weil die müssen in Anleihen investieren, denn die können ihr Geld nicht einfach aufs Bankkonto packen. Dann ist es eigentlich ein Kredit, den sie der Bank geben, und sie haben Bankausfallrisiken. Privatinvestoren sind ja immer geschützt, zumindest bis 100.000 staatlich, und darüber hinaus gibt es eine private Einlagensicherung. Also die haben einen bestimmten Schutz. Den genießt du aber nicht, wenn du, was weiß ich, ein großer VC-Fonds bist, Kohle irgendwo hinlegen musst oder ein großes Corporate-Unternehmen bist, ja, Siemens bist und musst in deinem, hast einfach Cash zu verwalten, dann musst du zwangsläufig in den Anleihenmarkt gehen. So. Aber das mal sozusagen vorweggestellt, auf einmal gibt's diese Anlageklasse wieder. Auf einmal kannst du im Anleihenbereich wieder Geld verdienen, und sozusagen dann sind auf einmal Anleihen-ETFs, die nutzlos für Privatinvestoren für 10, 15 Jahre waren, die sind auch mal wieder auf der Tagesordnung. Da muss man sich aber anschauen, oh, wie funktioniert denn der Anleihenmarkt? Wenn der Zins sich bewegt, was macht denn das mit den Preisen der Anleihen? Wie ist die Sensitivität, also diese ganzen Fachausdrücke, Duration nennt sich das. Und da brauchst du dann schon, da brauchen viele dann schon Hilfe. Also ich habe jetzt mal einfach das Bild aufgespannt. Zinsen gehen von negativ auf positiv. Da kommt eine ganze Anlageklasse wieder, die relevant wird fürs Portfolio. Wie integriere ich die in mein Portfolio? Wie viel soll ich denn reinnehmen? Welche Anleihenfonds soll ich nehmen? Weil ich plädiere immer dafür, Anleihen-ETFs zu nehmen, nicht Einzelanleihen. Und ja, da braucht man dann Hilfe. Oder das andere große Thema, das beantworte ich ein bisschen schneller, ist dieses ganze Thema Nachhaltigkeit. Ja, unter dem Synonym oder Akronym ESG im Englischen. Und ja, welche Fonds sind jetzt wirklich oder ETFs sind wirklich nachhaltig? Wo ist es einfach nur Makulatur? Was bedeutet das überhaupt? Gibt es da bestimmte Rankings, bestimmte Benchmarks, die sich verfolgen lassen? Und da, das kann man auch alles selber machen, aber das ist dann schon mit Aufwand verbunden, und das will ich dann, das kann ich dann viel leichter sozusagen abtreten, wenn ich das über einen Vermögensverwalter machen lasse.
Okay, jetzt sind wir so ein bisschen in das Thema sowieso auch, wie denke ich über den Aufbau von Wohlstand nach irgendwie reingerutscht. So trotzdem die Frage, ne, was nutze ich für ein Produkt etc. Und davor habe ich dich nach Fokus gefragt. Das bringt mich zu einer Frage, die ich spannend finde, weil ich sehr viele Gründer kennenlerne und du wahrscheinlich auch einige davon kennst. Ich weiß gar nicht, wie du es selber gehandhabt hast, aber die relativ früh natürlich irgendwie, also die halten Anteile an ihrer eigenen Firma, die Firma wächst, dadurch schon mal illiquide sehr viel Geld auf dem Papier besitzen. So, ich meine, auch bei dir sind ja einige Shares irgendwie noch innerhalb von Scalable Capital. Scalable ist einen gewissen Wert zugemessen worden, dementsprechend auf dem Papier sehr viel Geld. Dann kann man vielleicht manches davon in Form von Secondaries irgendwie auch monetarisieren und liquidieren und hat dann irgendwie so ein bisschen Geld rumliegen. Und was ich dann häufig sehe, ist, dass die Gründer und Gründerinnen sehr schnell anfangen, irgendwie Angel Investments zu machen in der Asset-Klasse, in der sie sich vermeintlich auskennen. Also wo sie sagen, okay, ich habe ja selbst ein Startup, ich habe meine, egal ob das 100.000 oder 2 Millionen sind oder mehr, mit dieser Asset-Klasse ja verdient gerade, dementsprechend stecke ich die da wieder rein. Wenn wir uns mal Vermögensaufbau als Gründer angucken, was davon ist schlau, was davon ist nicht schlau? Also ich würde mal gerne drüber sprechen, wie schlau ist es, Angel Investments zu machen, wenn ich nicht zum Beispiel 20 Millionen auf dem Konto habe, davon 18 Millionen in ETFs oder wo auch immer oder wie auch immer und dann irgendwie 1 Million wirklich dedicaten kann für Angel Investments.
Also ich muss schmunzeln, weil hätten wir vorher, was ich anderthalb oder 2 Jahren hier gesessen, hätte ich dir eine andere Antwort gegeben. Und jetzt, ich überspitze das mal bewusst, ja, Gründer, Finger weg von Angel-Tickets. Ja. Zumindest, also muss ich natürlich jetzt erklären, die Fälle, die du geschildert hast, ne, wenn du 20 Kisten, ja, also ich habe auf dem Trading-Floor angefangen bei einer Investmentbank, ja, und da sozusagen Millionen heißt im Deutschen Kiste, ja, oder im Englisch Buck, ja, 20, wenn du 20 Bucks hast, also 20 Millionen, dann kannst du es natürlich machen oder mehr, weil dann kannst du es professionalisieren, ja, dann hast du dein Legal Team, jetzt nicht on Payroll, aber mit denen du immer zusammenarbeitest, denen du einfach so Verträge, Shareholder Agreements zuschickst, und dann kannst du auch ein richtiges, diversifiziertes Portfolio aufbauen und hast wahrscheinlich vielleicht auch die Zeit, um dich drum zu kümmern. Ich habe Angel Tickets gemacht, aber um ehrlich zu sein, war das eigentlich Eitelkeit und nicht Smartheit. Warum? Du hast es schon gesagt, ne? 99% der Kohle steckt in der total illiquiden Anlageklasse, nämlich in Startup Shares, ja? Und jetzt steckt man das bisschen, was man hat, dann wieder in illiquide Instrumente. Das ist von der Diversifikation eigentlich ziemlich dämlich. Ja? Nichtsdestotrotz, die Zeiten waren halt anders. Du musst dir überlegen, was ist der Grund? Du hast es selbst beschrieben, man denkt irgendwie, man kennt sich aus oder man kennt sich vielleicht auch aus. Man entwickelt natürlich auch ein Netzwerk und man kommt auch, man muss sagen, in Deals rein, wo nicht jeder reinkommt. Ja, das ist natürlich so ein erster Impuls, wo du denkst, ah, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, weil man sich schon so, ja, weiß ich, klingt jetzt selbstverliebt, aber so ein bisschen eine Reputation aufgebaut hat und in der Szene Leute kennt, kommst du in Deals, wo jetzt nicht, weiß ich, der Zahnarzt um die Ecke reinkommt, ja, dann mach das doch. Wäre doch unschlau, diesen Hebel nicht zu nutzen. So. Und dann war es natürlich auch eine Zeit, wo diese illiquide Anlageklasse gar nicht so illiquide war. Du hast investiert relativ früh, als Angel macht es eher Sinn, in die, weiß ich, Pre-Seed, Seed oder A, maximal A reinzugehen, meiner Meinung nach. Und auf einmal kamen Investoren, die wollten rein, die wollten das Cap-Table aber ein bisschen bereinigen und dann gab es Secondary-Möglichkeiten. Dann konntest du sozusagen, auch wenn du nicht Founder warst, als Angel was mitverkaufen, rausverkaufen. Das heißt, diese illiquide Anlageklasse hatte geile Renditen und hat auf einmal eine Liquidität, wo es immer hieß, da gibt es keinen, da bist du 10 Jahre stuck. Das stimmt ja überhaupt nicht. Das hat sich jetzt in diesem neuen Zinsumfeld 180 Grad gedreht. Es gibt keine Liquidität mehr. Wenn es Liquidität gibt, gibt es brutalste Abschläge sozusagen auf zwischen dem Secondary und dem Rundenpreis.
Das bedeutet, ganz kurz für alle, die es nicht verstehen, wenn deine Firma 100 Millionen wert ist und dementsprechend deine Shares, die du gerade als Angel Investor hältst, 1 Million wert ist, auf dem Papier, dann kriegst du wahrscheinlich eher 500, 600, vielleicht 700.000, wenn
es gut läuft. Richtig, das sind ganz gute Größenordnungen, ja. Und warum ist das der Fall? Weil die Shares in der Firma, die haben, also wir wollen jetzt hier sagen, wahrscheinlich kein Venture Capital Termsheet Podcast draus machen, aber die sind mit bestimmten Extrarechten versehen, ja, die hinten raus, wenn die Firma verkauft wird und an die Börse geht, wegfallen, aber die, bis das passiert, eine Sicherheit geben. Und das größte sozusagen Motto ist da dieses, oder der größte Begriff ist die sogenannte Liquidation Preference. Das heißt, die Investoren können wählen, ob sie ihren Anteil an der Firma umtauschen in Shares und dann damit an die Börse gehen oder ob sie ihr eingesetztes Kapital zurückhaben wollen. Und das haben oftmals, wenn du ganz früh drin bist, sozusagen in Common Shares investierst, das haben die nicht oder zu einem geringeren Grade und die erhalten dann, also der Preis für Liquidität, da jetzt an Geld zu kommen, der erfährt einfach einen viel größeren Abschlag in den jetzigen Zeiten. Des Weiteren hast du natürlich Situationen, wo Firmen tun sich deutlich schwieriger, Kapital aufzunehmen und neue Investoren, die reinkommen, können, wenn es hart auf hart kommt, einfach ihre knallharte Bedingungen durchknüppeln. Ja, und sind auch und diese harten Bedingungen bedeuten dann, dass es für die frühen Investoren sehr, sehr nachteilig sein kann. Und wenn du da nicht groß mit investieren kannst, weil du sagst, Mensch, ich bin Angel, ich habe da irgendwie ein Ticket gemacht, 50, 100k, wie auch immer, und ein bisschen was könnte ich noch hinterher schießen, aber ich kann nicht im großen Umfang bei allen meinen Beteiligungen hinterher schießen, dann wirst du da praktisch an die Wand gedrückt. Und selbst wenn die Firma später zu einem guten Wert verkauft wird, siehst du da gar nichts mehr. Das geht mehr oder minder dann eigentlich an die neuen Investoren, die sich da präferierte Bedingungen ausbedungen haben. Und so ein bisschen, nicht bei allen Investoren, aber so ein bisschen sieht man auch in den Jubeljahren, wo es eigentlich hauptsächlich darum ging, in Deals reinzukommen für die Venture Capital Investoren, waren sehr viele natürlich besorgt um ihre positive Reputation. Das heißt, weil das Hauptding war, in Deals reinzubekommen. Und jetzt, wo viele Firmen sich viel schwieriger tun oder mit der Insolvenz zu kämpfen haben, sind diese Reputationserwerbsgründe deutlich, deutlich schwacher geworden. Ich will trotzdem noch einen Punkt noch sagen, wo du sagst, Liquidität für Gründer. Secondaries ist die eine Sache. Die andere Sache, die man auch erlebt hat, habe ich zum Glück nicht gemacht, aber von der ich sozusagen ab und zu mal mitbekommen habe, ist, dass du deine Shares beleihst. Ja? Gab ein paar Investmentbanken, die ja auch durch die Berliner, Londoner, Pariser Startup-Szene gezogen sind und gesagt haben, ey, du sitzt doch hier auf dem heißen Krypto-Startup, deine Anteile sind XX wert, aber du hast keine Kohle auf dem Konto. Ja? Weißt du was? Wir geben dir einen Kredit und das Ding geht ja weiter ab. Und in der nächsten Runde, du zahlst uns den in 2 Jahren zurück, weil da gibt's eine neue Finanzierungsrunde, da nimmst du halt ein bisschen Geld vom Tisch über ein Secondary oder das Ding geht an die Börse, wie auch immer, und machen einen ganz günstigen Zins. Und du kannst jetzt schon sozusagen Geld rausnehmen und als Sicherheit haben wir deine Startup-Anteile. Naja, jetzt hat sich das Feld gedreht. Krypto ist ein ganz gutes Beispiel. Dein Unternehmenswert ist viel weniger oder gar nichts mehr wert. Du musst aber die Kohle zurückzahlen, ja, an die Investmentbank, von der du sie geliehen hast. Das waren immer kurzlaufende Kredite. Und dann stehst du ziemlich dumm da. Eigentlich bist du privatinsolvent. Das machen die Banken meistens nicht, weil es auch irgendwie doof und sie haben vielleicht doch noch Hoffnung, dass aus dir was wird und wollen so einen Kunden ja nicht an die Wand drücken. Aber und du kannst das Geld nicht zurückzahlen, weil du hast es vielleicht nicht mehr. Wenn du es jetzt angelegt hast in irgendeiner Immobilie und die Immobilie hat dann Wert gewonnen, ist das eine. Aber in vielen Fällen hast du es vielleicht auf einer Party rausgerotzt. Ja, und das ist eine dumme Situation. Und von daher, wir sprechen ja hier auch zu Gründerinnen und Gründern, die sind oder werden wollen, ne? Finger weg von diesen von diesem sozusagen beliehenen Anleihen, also eure Anteile zu beleihen und dann sozusagen euer Leben mit Kredit zu verschönern.
Jetzt habe ich in dir hier einen ehemaligen Goldman Sachs Investmentbanker, der mit Scalable Capital einen Neo-Broker und Robo-Advisor aufbaut und dann auch jemand, der selber natürlich dadurch auf die einen Seite ein bisschen Geld verdient hat, als Angel investiert hat, sich aber dementsprechend insgesamt viel auch mit Vermögensbildung etc. beschäftigt und natürlich auch viele Leute gesehen hat, die das geschafft haben und die es vielleicht auch nicht geschafft haben. Wenn jetzt so ein Gründer zu dir kommt und sagt, okay, ich habe jetzt gerade meine Firma gegründet und ich überlege mir aber trotzdem, wie ich damit Vermögen aufbauen kann. Was wären so deine Gedanken? Worauf fokussiere ich mich? Wie gehe ich mit dem ersten Geld um, das ich verdiene oder vielleicht auch rausziehe? So, wie sollten Gründer über Vermögensaufbau nachdenken?
Also, das ist für Gründer gar nicht so groß anders. Also, die Besonderheiten bei Gründern habe ich schon genannt, ne? Widersteht den Impuls aus Eitelkeit, weil ihr gefragt werdet, hey, Fabian, wollen die unbedingt in der Runde dabei haben, wieder in illiquide Anlageklassen zu gehen? Ja, macht das erst, wenn sozusagen das Schäfchen schon richtig im Trockenen ist. Ansonsten ist es für Gründer, wäre mein Rat eigentlich dem, den ich auch allen Bekannten und Freunden gebe. Ne? Baut, also Nummer eins, bin totaler ETF-Fan, das heißt, baut von dem liquiden Geld, was ihr habt, zwischen 80 und 90% würde ich sogar sagen, steckt das in ein diversifiziertes ETF-Portfolio. Baut das von mir aus auch über die Zeit auf, ne? Dann hat man nicht so einen Einstiegszeitpunkt, auf dem man hängt und wenn der Markt dann abstürzt, sondern sozusagen über die Zeit das aufbauen, über Sparpläne oder selbst wenn du jetzt einen guten Batzen Geld hast, gibt es über die Zeit in den Markt, sagt dir zum Beispiel, was ich über die nächsten 18 Monate investiere ich jetzt jeden Monat oder jedes Quartal einen bestimmten Satz. Und mit dem Rest, also dem verbleibenden 10-20%, kannst du dann Projekte oder Investmentkategorien oder Anlageklassen verfolgen, wo, wenn das der Fall wäre, die dich besonders interessieren. Für den einen ist das, weil der sagt, ich beschäftige mich, was ich mit den neuen Anlageklassen im Kryptobereich jetzt besonders, ich beschäftige mich, was hört man immer wieder, was heißt, ich bin Uhrensammler, Whisky-Sammler oder so dergleichen. Das sollte aber mit einem kleinen Anteil des Portfolios gemacht werden. Also 20% ist da deutlich zu viel, sondern eigentlich wirklich 90% in dieses diversifizierte ETF-Portfolio. Und das wäre wirklich, das hört sich so banal an und man kriegt das auf allen Finanzkanälen immer gesagt, aber damit bist du, wenn du das beherzigst, ja, und über die Zeit wirklich durchziehst, dann ist das der beste Investment-Advice, den man eigentlich verfolgen kann. Ich habe die größten Fehltritte hab ich immer gemacht, wenn ich versucht habe, zu clever zu sein. Also bei meiner Zeit bei Goldman, da bleibt ja auch sozusagen nach Lebenshaltung so Geld hängen. Und dann damals war das aber auch fast schon eine intellektuelle Challenge, dass man, wenn man so gequatscht hat mit den Kollegen, dass man halt immer obersmarte Trades machen wollte. Ja? Also nicht einfach nur gesagt hat, pass auf, breit diversifiziertes Aktien, ETFs gab es damals, ja, die fingen so damals an. Also Aktiendepot war es damals sozusagen, sondern und da einfach nur langweilig reinsparen, sondern hey, hast du gesehen, der japanische Yen ist auf einem All-Time-High, All-Time-Low im Vergleich zu diesem und jenen Indikatoren mit Optionen sozusagen da einen Währungstrade zu machen oder was gab es noch für Beispiele? Ja, was ich so Marktdifferenzen ausnutzen. Also es gibt wenn Sie interessiert, eine Anekdote am Rohstoffmarkt. Es gibt so zwei große, die im Future-Markt so gehandelte Rohstoffkontrakte. Das eine ist Brent, das ist so die Nordsee-Ölsorte und das eine ist WTI, West Texas Intermediate, die amerikanische. Und typischerweise, ich weiß es nicht mehr genau, handelt eine Ölsorte immer mit einem Preisaufschlag über der anderen. Und das hatte sich aber in einem Jahr mal umgekehrt. Aus bestimmten Gründen. Da war, glaube ich, irgendeine Lieferpipeline kaputt gegangen. Also so ganz besondere Marktsituationen. Und dann ist halt sozusagen das so ein bisschen dieses intellektuelle Race, den die Leute dann da haben, so ja, ich habe dann da auf dieses Spread-Umkehr wieder gesetzt und damit siehst du natürlich ultra clever aus, wenn so ein Trade passiert, aber was man eigentlich hätte machen müssen, ist ganz stupide einfach jeden Monat in so ein breites Portfolio zu strukturieren. Also, jetzt habe ich so ein bisschen abgewichen, was ich eigentlich sagen will ist, versucht beim Investment nicht zu clever zu sein, ja? Nicht zu clever zu sein, sondern einfach diese Bauchregel zu beherzigen und das über einen langen Zeitraum zu machen, weil man wundert sich dann doch Zinseszinseffekt, ja, der einsetzt, ja, obwohl Aktien ja keine Zinsen zahlen, aber über Dividenden und Wertzuwachs und das monatliche Besparen. Am Anfang siehst du das nicht, aber das ist ein irrsinniger Kicker. Du investierst letztendlich in eine Assetklasse, die dir die letzten 20, 30 Jahre so 7, 8, 9% Rendite gegeben hat. Und das baut brutal auf. Da ist es sogar mit total normalen Beträgen möglich, ein, ja, wirklich einen siebenstelliges Vermögen über einen langen Zeitraum, 25, 30 Jahre aufzubauen. Ja, das wäre eigentlich genau mein Tipp dann auch für Gründer. Wenn der große Geldregen dann natürlich kommt, dann hast du wahrscheinlich eine andere Situation, dann musst du das vielleicht ein bisschen strukturieren. Ganz oft halten die das ja auch nicht privat, sondern noch über eine zwischen UG oder GmbH, da brauchst du dann wahrscheinlich nochmal extra Advice. Aber bis das der Fall ist, sollte das gelten, was ich vorher gesagt habe.
Hast du das Gefühl, durch Angel Investments ist bei dir auch so ein bisschen Fokus aufs Kerngeschäft verloren gegangen? Oder warst du der Angel Investor, der gesagt hat, okay, komm, ich schmeiße einfach ein bisschen Geld rein und die melden sich schon, wenn sie was brauchen?
Also Zeit ist nicht verloren gegangen. Ich habe immer mit investiert, wenn mir einer Bescheid gesagt hat. Und hört sich jetzt banal an, aber diese Verträge habe ich mir nie durchgelesen. Manchmal noch nicht mal die Pitch-Decks, ja, sondern wer investiert denn da noch mit? Ah, okay, ja, mach mal, am Telefon, fertig. Also hört sich jetzt ein bisschen salopp an, aber so war das. Ich habe die Zeit nicht gehabt und wollte die auch nicht investieren und habe ja den Approach gehabt, ja. Der ist auch ein paar Mal gut ausgegangen, muss ich sagen, ja. Also die meisten Sachen sind auch noch im Feuer, aber nichtsdestotrotz, diese Illiquidität, die lernt man halt dann wirklich zu spüren, wenn der Markt wieder illiquide wird. Ja, du kommst nicht ans Geld ran. Manchmal auch gar nicht mehr, ne? Weil selbst 10 Jahre ist ja keine Garantie, dass die Firma nach 10 Jahren dann Liquidity-Event hat. Ne? Manche haben den auch nie.
Ja, ich finde das nur spannend, weil ich echt mit vielen spreche und ich mich mal dazu leiten lassen, irgendwie zweimal so ganz, 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 ganz kleine Beträge in so Roll-Ups zu investieren, also so SPVs in ganz, ganz, ganz kleinstem Format. Aber auch da denke ich mir so, ja, okay, wenn ich das nicht ernsthaft mache, so, dann ist es halt keine relevante Asset-Klasse. Dann ist einfach nur so, ah ja, komm, man gibt Freunden ein bisschen Geld, dass sie das machen. Ist jetzt ein bisschen spitz formuliert, aber wo ich auch für mich entschieden habe, so, ich glaube, es macht keinen Sinn, ne? So, das, vor allem, weil ich baue jetzt kein typisches Startup, habe aber trotzdem natürlich illiquide Anteile und illiquides Vermögen in dem, was ich hier baue, weil es ja auch irgendwie immer wieder reinvestiert und so weiter. Habe ich auch für mich entschieden, so, ich weiß nicht, ob das gerade so schlau ist.
Ja, und also es gibt halt irgendwann einen Grad, wo es total schlau ist. Ich wollte ja nicht eine Predigt halten gegen das Angel-Investieren, weil unsere Szene so in Deutschland, in Berlin, braucht eine prosperierende Angel-Szene, wo gerade sozusagen erfolgreiche Gründerinnen und Gründer wieder zurückinvestieren. Aber du musst einen bestimmten Schwellenwert knacken. Ja, du musst einen bestimmten Schwellenwert knacken und du musst dir meiner Meinung nach auch die Zeit nehmen. Das heißt, wenn du selber ein operatives Business hast, ja, habe ich es zumindest nicht so hingekriegt, dass ich mir das wirklich anschauen konnte. Weil du musst ja viele Pitches hören. Ja, das ist ja der Erfolg von erfolgreichen VCs unter anderem, dass sie halt 1000 Pitches hören, ja, oder alle Pitches zu dem Thema hören, nochmal übertrieben gesagt, und dann ihre Selektionen, wen sie überhaupt einladen, mit wem sie genauer sprechen, bei wem sie dann wirklich investieren, das runterbrechen, das erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeiten und das schafft man nicht, wenn man selber eine Firma groß macht. Das schafft man einfach nicht.
Jetzt seid ihr über das Selbst-Angel-Investment nehmen schon weit hinaus, ne, mit irgendwie weit über 300 Millionen Euro, die in euch geflossen sind von sowas wie Strategen wie BlackRock, aber auch jetzt recently, also kürzlich erst ich glaube in Runden wäre es die Series E von Balderton,
ja,
mit 60 Millionen Euro.
HV hat auch investiert.
HV hat investiert, Tencent hat investiert, also ist schon ein bisschen was da zusammengekommen. So, wie unterscheidet sich so eine 60 Millionen Euro Runde, die jetzt kürzlich passiert ist, von so einer Angel Investment Runde, die ihr ganz am Anfang vielleicht mal gemacht habt?
Ja, wie unterscheidet sich der? Also das kann ich beschreiben, das vielleicht was auch interessant für dich ist, die Runde, die wir davor gemacht haben, war größer, sogar 150 Millionen und das war interessant, weil die war in der absoluten Jubelzeit, ja, 2021, wo die Börsen geboomt haben, alles. Wie hat die sich unterschieden zu der jetzt 60 Millionen Runde? Also vielleicht zu der Angel Runde. Das ganz Offensichtliche ist, dass die natürlich jetzt eine echte Firma ist mit echten Zahlen. Das heißt, du verbringst sehr viel mehr Zeit sozusagen mit dem Investoren um. Du sprichst immer noch natürlich über Vision und Story und wo soll das hinlaufen, aber es gibt einfach belastbare Zahlen. Es gibt Gewinne, es gibt so auch Multiples, die man ausrechnen kann. Du sprichst über Unit Economics. Wie könnt ihr, also Unit Economics sozusagen auf entweder den einzelnen Kunden oder auf die einzelne Geschäftstätigkeit. Bei uns wäre das zum Beispiel so ein Trade oder so ein Sparplan oder wie auch immer runtergebrochen. Wie viel Geld, wie viel Marge bleibt da hängen? Wie viel Marge wird in Zukunft hängen bleiben? Also um diese Sachen sprichst du. Wohingegen du bei so einer Angel-Runde natürlich ausschließlich, es gibt noch keine belastbaren Zahlen, ja, ausschließlich über die Story, die Idee sprichst und über das Team. Ja, mal ganz kurz gesagt. Vielleicht noch ein bisschen über den Markt oder potenzielle Marktgrößen, aber das Ganze ist jetzt dann sozusagen schon sehr viel mehr in diese Zahlenwelt rüber gerückt. Ja. Und der Unterschied zwischen der 60 und der 150 Millionen Runde, der war wirklich interessant, weil es war deutlich schwieriger, die 60 Millionen aufzunehmen als die 150. Und die 150 waren noch für die damalige Zeit, für das Geschäftsmodell, für den Umstand noch relativ klein. Wir hätten sogar mehr aufnehmen können. Das Kuriose ist ja, du machst gerade so eine Runde, die steht dann in der Presse und du kriegst wirklich dann in den Folgetagen, nachdem das auf den bekannten ja, TechCrunch-Seiten und so veröffentlicht ist, kriegst du dann Anschriften von Investoren, die sagen, ach cool, ihr habt ja gerade eine Due Diligence gemacht, das heißt sozusagen scheint ja alles geprüft zu sein, wir würden euch gerne nochmal 100 geben, ja? Also ihr habt ja nicht viel Arbeit, würden ja sozusagen, könnt ihr die Runde erweitern um 100. Ne? Also du hättest sozusagen 100 Millionen einfach nochmal on top nehmen können. Aber, weiß ich nicht, hat sich dann doch irgendwie zu lästig angefühlt. Und ja, zahlt ihr dann einen Top-Up? Ja, wir würden auch einen kleinen Top-Up zahlen, aber der Top-Up war nicht groß genug. Und dann lässt man sowas sozusagen durchrutschen. Und 2 Jahre später, das Investmentumfeld ist komplett anders geworden. Gerade im Growth-Stage-Bereich, also der 16 Millionen ist ja eine Growth-Stage-Runde, wir sind auch eine Growth-Stage-Firma, findet eigentlich so gut wie, ja, also findet fast gar nichts statt aktuell. Also ich meine, wann hörst du kannst dich erinnern, 20, 21, auch 22, jede Woche, fast jeden Tag haben international diese Deals stattgefunden. Jetzt, wann hörst du mal von überhaupt weltweit einem Deal, der größer als 50 Millionen ist? Einmal, also gefühlt einmal alle 2 Wochen, einmal im Monat höchstens. Also das Umfeld ist komplett anders, sodass die jetzige Runde deutlich schwieriger war. Ich habe mal so gescherzt, ich war bei Goldman auf so einer Investmentkonferenz, habe da auf der Bühne gesprochen, dann saßen die ganzen Investoren. Dann kam die gleiche Frage, was hat sich jetzt verändert? Dann habe ich so gescherzt, ja, man müsste jetzt so ganz erniedrigende Sachen machen, wie zum Beispiel pünktlich zu so Meetings mit VCs hinkommen, ja, sich dann da auch noch benehmen, ja, wahrscheinlich, ja, also sozusagen diese ganzen erniedrigenden Sachen machen, weil das war in 2021 anders. Wir haben damals die damalige Runde auch geraced. Die wurde ja angeführt von einem einem britischen VC und einem und Tencent. Wir haben die gar nicht, also Tencent überhaupt nicht getroffen. Es war alles digital, es war alles über Google Hangout und Zoom. Und ja, das hat sich schon stark verschoben. Aber nichtsdestotrotz, jetzt habe ich gesagt, wie schwierig es ist für die Firmen, die Momentum haben, ja, die wirklich auch so als Category Leader angesehen werden in unserem Bereich, haben da eher profitiert davon. Du siehst schon eine Konsolidierung in dem Markt. Also wir haben ja so ausländische Konkurrenten auch gehabt. Bugs beispielsweise, die sind jetzt verkauft worden an ABN. Und du wirst diese Konsolidierung von so kleineren und mittelgrößeren Playern noch mehr sehen. Wir haben ja auch, wenn du so willst, nicht direkte Konkurrenz, aber schon so, jeder Euro kann nur einmal investiert werden, Konkurrenz aus einem benachbarten Bereich gehabt. Also diese Krypto-Player sind natürlich stark, sie haben die Kurse wieder ein bisschen angezogen, aber natürlich stark in Mitleidenschaft gezogen seit dem FTX-Skandal. Und ausländische Player wie, was ist die, eToro, CFD-Player, sind viel weniger präsent im Markt. Das verbessert dein Business, weil es treibt die Kundenakquisekosten nach unten. Und von daher hat es sozusagen dann auch so eine Runde für die, die Momentum haben, dann macht es dann einfacher und macht die Zukunftsaussicht noch einfacher. Ja.
Anhand welcher Faktoren entscheidest du, ob eine Runde von dem, was du jetzt an Terms vorgelegt bekommst, gut oder schlecht ist? Recap bietet alternative Debt-Finanzierungen mit Rückzahlungszeiträumen, die du auf dein Unternehmen abstimmen kannst. Von 12 Monaten bis zu 5 Jahren. Du kannst außerdem eine rückzahlungsfreie Zeit einbauen, die zu deinem Businessplan passt. Damit verlängerst du entweder deinen Runway, um profitabel zu werden, oder verschiebst deine nächste VC-Runde zu einem völlig besseren Zeitpunkt. Oder du nutzt die Finanzierung von Recap für Mergers und Acquisitions, um so zu wachsen. Finde heraus, wie du eine Recap-Finanzierung am besten für deinen Use Case nutzen kannst. Das alles findest du unter re-cap.com oder in den Shownotes.
Ja, also die Daumenregel ist ja immer sozusagen, nimm so viel auf oder nochmal einen Schnaps mehr als Sicherheitspuffer, um den nächsten Milestone sozusagen zu erreichen. Und so genau funktioniert die Welt natürlich nicht in der Mathematik, weil du, ja, Märkte können sich ändern, das ganze Marktumfeld kann sich ändern. Du hast natürlich, wir haben schon immer in so einem Businessplan so ein bisschen vormodelliert, ja, eigentlich sozusagen die nächsten Milestones, welche Größe erreichen wir, weil du musst immer aufpassen, natürlich, manchmal wird auch gesagt, es gibt manchmal den Tipp, so viel Geld zu nehmen, wie man nur kann, weil wenn Geld da ist, nimm's. Das ist natürlich für Firmen, denen das Geld ausgeht, wäre das im Nachhinein der bessere Ratschlag gewesen. Aber für erfolgreiche Firmen ist das nicht immer ein guter Ratschlag, weil A, du hast natürlich immer die Tendenz dann auch, wenn viel Geld da ist, auch viel Geld auszugeben. Achtest weniger auf Effizienz, baust die ganze Firma vielleicht auch weniger auf Effizienz. Das ist das Offensichtliche. Das andere ist, du baust, wir hatten da vorhin drüber gesprochen, du baust enorm hohe Liquidation Preferences auf. Also es gibt ein paar Firmen da draußen, ja, ich namentlich jetzt nicht aufzählen, aber die können für einen Milliardenbetrag verkauft werden und es bleibt für die Gründer gar und für die frühen Investoren gar nichts hängen. Ja, weil du so eine hohe, sozusagen so einen hohen Wasserfall aufgebaut hast an Geld, was sozusagen auf ganz hohen Liquidation Preferences reingekommen ist. Das musst du sozusagen dann, das muss man in der Waage halten. Also
für alle, die dem Wasserfall nicht folgen können, einfach mal googeln. Das bedeutet quasi, wenn du in der ersten Runde hast du bestimmte Konditionen, in der zweiten Runde, in der dritten, in der vierten, in der fünften. Und es ist meistens nicht so ganz ersichtlich, wenn du das einfach versuchst, also es ist überhaupt nicht ersichtlich, wenn du versuchst, es im Kopf durchzuspielen, was dann bei dir als Gründer zum Beispiel noch hängen bleibt. Das heißt, wenn du dann verschiedene Outcomes modellierst von wir werden für 1 Million verkauft bis hin zu wir werden für 5 Milliarden verkauft, merkst du, was für Unterschiede da eigentlich entstehen aufgrund dieser ganzen Bedingungen, genau. Und wie die greifen. Darauf war dieser Wasserfall bezogen.
Genau, in der Regel ist es so, der Neueste, der reinkommt, der hat die präferiertesten Bedingungen, der sitzt oben drauf. Warum? Weil der hat auch, der also kommt auf der höchsten Bewertung rein, aber der hat auch sozusagen am wenigsten Inside-Knowledge über die Firma. Das ist so ein bisschen die Ideengründe dahinter. Ich nehme mal ein extremes Beispiel, ja, einfach nur mal so, also so eine Deals haben nicht stattgefunden, glaube ich, im Markt, aber ich habe jetzt irgendeine Firma, ja, die ist 100 Millionen wert. Du kommst rein und sagst, weißt du was, Erik, ich gebe dir eine Bewertung, ich investiere auf eine Bewertung von 10 Milliarden, ja, so, da steht in der Presse 10 Milliarden. Du selbst kommst aber rein und sagst, ich will aber eine Liquidation Preference von 5 oder 10 haben. Das heißt sozusagen, dein Geld, bevor alle anderen ihr Geld nehmen, kriegst du 5-mal deinen Einsatz zurückgezahlt. Ne? Dann ist dir eigentlich egal, ob die Firma noch ein bisschen, wenn sie fällt, darf sie nicht zu stark fallen, weil wenn gar kein Geld mehr da ist, kann deine Liquidpref auch nicht zurückgezahlt werden. Aber dir ist eigentlich egal, wie die Firma sich entwickelt. Und das Ding ist dann gar nicht mehr ein Equity-Investment, sondern hat fast einen Anleihencharakter eigentlich gekriegt. Ja, und von daher, das ist jetzt ein total weit hergeholtes Beispiel, aber auf sowas muss man extrem achten. Ja, also sozusagen Gründern, die Geld raisen, nicht nur auf Bewertung optimieren, ja, sondern schaut möglichst, dass ihr, also wenn es möglich ist, ja, dann eigentlich auf die Standard-Liquidation, also Liquidation Preference ohne eine zusätzliche Partizipation, also One-X Liquidpref Non-Participating ist der Fachbegriff, kann man auch mal googeln. Alle davon abweichenden Terms sind meiner Meinung nach, führen dazu, dass die Interessen von Investoren und Gründern auseinandergehen und es in Zukunft Probleme am Horizont geben kann. Ja, und deswegen, es gab eine Zeit lang auch so ein Race, ja, in der Startup-Szene, einfach nur hohe Bewertungen in Pressemitteilungen zu haben. Das sollte man nicht als Maximum nehmen, sondern neben der Größe von Geld, die man raised, ist diese Liquidpref. Die Liquidpref hat man immer so weggewischt, weil wenn die Firma sich gut entwickelt, dann spielt die Liquidpref keine Rolle. Ja, wenn du kommst jetzt rein auf irgendeine Bewertung und die Firma geht nochmal 3, 4, 5, 6, 7, 10-fach nochmal ab, dann ist die Liquidpref wurscht. Ja, weil du so weit im Geld sind alle. Aber in den Zeiten, wo das nicht der Fall ist, können die brutals kneifen. Also von daher ist dieses, das nochmal nachzugoogeln, was Liquidpref bedeutet, was für den Wasserfall in der Firma bedeutet, das ist, glaube ich, wieder auf der Tagesordnung für Gründer. Gute Investoren, by the way, gute VCs würden meiner Meinung nach auch keine anderen Terms selber zum Tisch bringen. Ja, sondern weil sie wissen, was für Probleme es verursacht, weil sie vielleicht auch wissen, dass sie die Leute ein bisschen übervorteilen, die das nicht so checken. Und von daher, wenn immer jemand da mehr nimmt als dieses 1x, wäre es für mich ein Alarmsignal und meiner Meinung nach die richtig guten AAA-Investoren, die seriösen machen, das schlagen sowas gar nicht vor.
Wie sehr hast du und wie sehr habt ihr als Gründerteam über die Jahre versucht, eure Anteile auch so ein bisschen zu protecten? Weil so in der Runde gibt's ja von bis Verwässerung. Also ja. Ich kann mehr Geld aufnehmen zu einer ähnlichen Bewertung, verwässere dadurch stärker. Hab natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten, vielleicht irgendwie auch Geld auszugeben. Wie denkt ihr drüber nach, wenn ihr sowas macht, auch zu sagen, okay, gut, irgendwie so, wir wissen, es kann Vorteile haben, vielleicht auch ein bisschen stärker zu verwässern. Wie denkst du über Anteile als Gründer nach?
Verwässerung ist natürlich immer, hört sich immer wie ein schlimmer Begriff an, aber ich habe es immer auf die, sozusagen ein bisschen meine Aussage, naja, wenn du nicht verwässern willst, dann musst du alles selber bezahlen. Ja, von daher habe ich mich sozusagen da nie streut, entweder wenn es für gutes Geld von Investoren war oder natürlich auch, du verwässerst ja auch, wenn du Anteile oder Optionen abgibst an Mitarbeiter. Und wenn es gute Mitarbeiter sind, die dich voranbringen, war das nicht so ein Problem. Du hast natürlich bei größeren Firmen, wo man dann bewusst die Entscheidung trifft, du pass auf, wir arbeiten jetzt nicht irgendwie auf einen schnellen Börsengang hin, sondern wir glauben, wir können noch sehr viel mehr Wert im privaten Bereich schaffen. Gibt es auch immer mal wieder natürlich so Programme, wo man nicht nur die Gründer, sondern alle Mitarbeiter oder das Management nochmal mit neuen Optionsprogrammen sozusagen bedient, ja, auch Gründer, weil irgendwann verwässerst du so, dass man sagt, pass auf, nicht nur verwässerst, sondern das Ganze ist ja auch gewestet, ja, sozusagen, das heißt, wenn jemand gehen würde, behält er die Anteile, man will neben dem Anreiz, dass die Anteile mehr wert werden, weil man den Firmenwert nach oben weiter steigern kann, will man noch einen Anreiz schaffen, hier neue Anteile zu geben. Ich meine, das große Beispiel, was in der Presse ja jetzt natürlich war ja Elon Musk. Ne? Der, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber der hat ja gesagt, dass er, also es gab ja zwei Sachen, die in der Presse waren. Zum einen, dass ein Optionspaket, was ihm bewilligt wurde, von einem Gericht in Delaware storniert wurde. Und das andere ist aber, dass er sagte, er hat so viele Projekte am Laufen, um sich jetzt nochmal auf Tesla zu konzentrieren, braucht er nochmal ein paar neue Optionspakete. Er hat da was sehr Großes in den Raum gestellt, ne? Aber in so einer Art und Weise wird da eigentlich sozusagen, bespricht man das mit seinem Board und mit seinen Investoren über die Zeit. Ne? Ich meine, wir haben für unsere Größe, also 300 Millionen, wir haben 310 Millionen, glaube ich, aufgenommen, oder was ich, 310, 320. Das ist schon viel Geld, will das gar nicht in Abrede stellen, aber für unsere Größe des Geschäfts, auch für das Potenzial, was das Geschäft hat, ist es gar nicht so viel, um ehrlich zu sein. Also wir haben bisher eigentlich immer schon geschaut, dass wir waren eher ein bisschen knauserig, haben manchmal sogar den Vorwurf gekriegt, dass wir zu knauserig sind, zu deutsch agieren, immer nur Projekte gemacht und in Länder gegangen, wo wir die Rechnung wirklich, also sehr hohe Konfidenz hatten, dass das klappt. Wir haben wenig, also gab es ja in anderen Bereichen, dass man sagt, komm, jetzt schmeißt man einfach mal ein Team in die USA und schaut, ob das da klappt oder so. Das haben wir nicht gemacht. Das heißt, wir waren da, wir haben das, also das müssen wir überlegen, aber das, die Mehrheit des Geldes, von allem Geld, was wir geraced haben, haben wir immer noch auf dem Konto. Ja, also von daher, wir haben da immer sehr gut mit gehaushaltet und damit dann auch die Dilution natürlich nicht total ausufern lassen. Ja. Die größte Dilution, wenn ich das noch sagen darf, ja, ist übrigens nicht nur auf der VC-Seite, sondern sozusagen die Größe des Gründerteams, mit wem man gründet. Also ich würde immer empfehlen, mindestens mit einer anderen Person auch zu dritt zu gründen. Ja, das hat einen Vorteil, aber das muss man, wenn du zu zweit oder zu dritt gründest, ist der Unterschied zwischen 50% und 33%. Und das ist die größte Dilution, die du jemals in deinem Leben hinnehmen wirst. Vor allem sei dir da vor allem dann noch sicherer, als bei dem VC, den du an Bord nimmst, der dann vielleicht, 12% bekommt anstatt 14 oder so. Das ist dann auch wichtig, aber das ist, hat den kleineren Effekt. Ja.
Ich glaube auch da, also nicht immer sind alle Gründeranteile dann noch gleich verteilt, sondern hat der eine vielleicht irgendwie mal 45, einer ja. 35 und einer 30 oder so. Das gibt's ja auch. Aber trotzdem ist das halt natürlich die größte Dilution. Gibt's auch einige spannende Statistiken zu. Du hast eine Sache angesprochen, die, glaube ich, bei euch ganz besonders interessant ist, und zwar Board. Und wenn wir uns die letzten Monate angucken, auch mit OpenAI, dann wurde das Board immer wieder ein größeres Thema. Was macht ein gutes Board aus?
Ja, was macht ein gutes Board aus? Also ich kann aus unserer Sicht mal reden und dann natürlich so ein bisschen die Industrie auch kommentieren. Vielleicht fange ich damit mal an, weil ich gebe dir schon recht, es gab in den letzten Jahren natürlich einen sehr starken Trend, dass es für Investoren vor allem wichtig war, in Deals reinzukommen. Und eine neben Geld und Bewertung war ein Zuckerle sozusagen, was man auch Gründern gegeben hat, natürlich auch sozusagen möglichst unkompliziert oder möglichst wenig Governance über Gründer zu ziehen. Ne? Also es gab ja Investoren, die wir haben mal mit einem richtig großen Investor, also Double Digit Billion Investor in New York da getroffen. Die Vorstellung war, hi, wir heißen so und so. Wir investieren dieses Check-Sizes, was ich ab 50 Millionen plus, können aber auch mehrere hundert Millionen investieren. We don't take board seats, not even if we lead the round. Ja, das war die Kurzintro. So, also schon mal in dem ersten Satz sozusagen gesagt, dass von uns müsst ihr keine Governance-Schwierigkeiten erreichen. Das ist schon geschwenkt. Ja, das ist jetzt sehr stark geschwenkt. Also den absoluten Exzess hat es natürlich erreicht mit FTX. Ja, dass überhaupt gar keiner irgendwo eine Kontrolle hatte über den Laden, über die Personen. Ja, fragt man sich auch, wie die Diligence da stattgefunden hat. Aber das war sozusagen natürlich der totale Exzess. Und das ist jetzt schon wieder ein bisschen zurückgeschwenkt. Das Governance wird sehr, sehr viel stärker in Fokus gerückt. Und dieses Klassische, dass ein Investor nicht nur Geld gibt, sondern auch wirklich einen, ja, also ich verwende mal den deutschen Begriff, den Aufsichtsrat, ja, wo man ja sagen muss, die meisten deutschen Startups sind GmbHs, das heißt, die haben eigentlich gar nicht einen klassischen Aufsichtsrat, weil Börsengesellschaften haben einen Aufsichtsrat, KGs haben den Aufsichtsrat, muss nicht unbedingt an der Börse sein, aber nichtsdestotrotz wird das so schuldrechtlerisch vereinbart, als wenn es ein Aufsichtsrat wäre. So. Und dieser Begriff Aufsichtsrat lässt sich ganz gut eigentlich wirklich wörtlich nehmen, und zwar einmal Aufsicht und dann Rat. Ja. Und man darf das nicht verwechseln mit Day-to-Day-Business. Manche erwarten von ihrem Board, dass sie ihnen Entscheidungen geben über das Produkt, zur Produktentscheidung, oder dass sie ihm sozusagen im Management der Firma irgendwie groß beistehen. Wenn das die Erwartung an den VC ist, und manche VCs versprechen das so ein bisschen, die sagen, ja, wir haben bei uns viele, die vormalige Gründer und Operator sind, das halte ich in vielen Fällen sogar eher für schlecht. Ja, und ein gutes Board erfüllt wirklich diese beiden Sachen auf sich. Das heißt, zeigt in Richtungen, die du entweder nicht groß genug auf der Agenda hast, ja, oder nicht haben willst, und gibt dir Rat, insbesondere Rat, wenn du ihn aktiv erbittest und aktiv auch Hilfe von denen erbittest. Ne? Also, was will ich damit sagen? Wir haben ja bei uns klassische Venture-Capital-Investoren, aber auch einen großen Strategen BlackRock mit drin. Und BlackRock kennt sich natürlich in diesem ganzen Bereich Geldanlage, ETFs, natürlich super aus. Ja, die machen das seit 30 Jahren, sind damit in ihrem Bereich die größte Firma der Welt geworden, der größte Vermögensverwalter der Welt. Und du hast gerade in diesen besagten Jahren, wo wir drüber sprachen, 2020 war so ein krasses Börsenjahr, da war das enorm hilfreich, weil du hast bei denen halt einfach gemerkt, das ist jetzt eine Krise, aber es ist eine Krise von vielen, die sie durchgemacht haben. Ja, die hatten Staatsverschuldungskrisen und Börsencrashs und Lehman Crashes, das haben die alles miterlebt, und die hatten eine Coolness, ja, und auch eine bestimmte Art und Weise von Insights, die du wahrscheinlich sozusagen aus der Venture-Capital-Szene nicht kriegst. Aus der Venture-Capital-Szene kriegst du natürlich sozusagen anderen Advice, den so ein großer, dann doch riesengroßer Stratege nicht mitbringen kann. Also das ist sozusagen mal auf das Board besprochen. Eine wichtige Sache ist auch noch, wie du Board-Meetings sozusagen machst. Wir haben das am Anfang, und wir gehen da immer mehr weg von, und das wäre auch mal ein Rat, dass du Board-Meetings nicht so ein, was ich, 3-4-stündige Reporting-Veranstaltung machst. Das siehst du oft in Board-Meetings. Das werden Decks natürlich, Business-Updates, die gehören einfach dazu, weil du aus Business-Updates natürlich verschiedene Sachen auch, Risiken oder Ideen natürlich daraus erwachsen. Aber ganz oft ist es so eigentlich bestückt, dass so ein Board-Meeting dann eigentlich ein 3-stündiges Vorlesen oder Vorpräsentieren von Business-Kennzahlen ist, ja, so eine Reporting-Veranstaltung ist, und dann für eigentliche Diskussionen gar nichts mehr übrig bleibt. Das heißt, wir haben es eigentlich immer anders oder sind in den letzten Jahren da umgeschwenkt, dass ich sage, pass auf, was sind die wirklichen Kernsachen, die wirklichen Kernrisiken, die wirklichen Kernentscheidungen, die wirklichen sozusagen neuen Bereiche, neuen Investmentmöglichkeiten, die wir auftun wollen, die wir wirklich besprechen wollen. Das Reporting wird relativ kurz gemacht. Wir schicken so ein Package vorweg, wo eigentlich die Erwartung ist, lest das alles durch. Wenn bestimmte Fragen sind, frag die gerne auch vorher per E-Mail, sodass du in so einem Board-Meeting diesen Reporting-Teil möglichst stark zurückdrängst eigentlich. Und das wird meiner Meinung nach von Board-Membern, aber auch von Gründern immer noch zu oft nicht so gemacht. Ja.
Das heißt, man muss sein Board schon aktiv managen und aktiv schauen, dass ich die in die Richtung bringe, sodass sie mir am zuträglichsten sind für das, was ich vorhabe.
Genau, ja, das muss man. Aber natürlich auch, also unser Board meldet sich da selber, wenn es Experten wirklich in dem Bereich sind. Es gibt natürlich auch manchmal Boards, die sind zusammengesetzt aus Venture Capital Investoren, die gar nicht einen richtigen Fokus haben, sondern die so ein breites Produktportfolio haben, dass sie nicht Experte in deinem einzigen Vertical, du bist jetzt im Payments-Bereich, oder gar nicht richtig sein können. Ja? Bei uns ist das anders, weil wir, wie gesagt, große Strategen wie BlackRock haben, die sich mit dem Investmentgeschäft super auskennen, oder auch dedizierte Fintech-Investoren wie Boldaten, die dann einzelne Themen mit reinbringen, weil sie sagen, wir haben das bei anderen Portfolio-Companies so und so gesehen, als Opportunity oder als Risiko, und die melden sich dann sozusagen selber schon, oder du fragst sie vorher an und sagst, was sind Agenda-Punkte, die von eurer Seite mit reingebracht werden sollen.
Okay. Was sind so deine Tipps für Gründer, die jetzt das erste Board-Meeting oder die ersten 1, 2, 3 Board-Meetings vorab haben und demnächst haben? Ich meine, du hast schon gesagt, ne, nicht irgendwie eine reine Reporting-Veranstaltung, aber gibt es noch irgendwas, was man beachten sollte?
Ja, klingt banal, aber zu oft wird nicht nachgefragt. Also fragt ruhig die erfahrenen Venture-Capital-Investoren. Ja, wenn euch da hoffentlich ein Partner sozusagen zur Seite steht, der oder die das schon seit längerem macht, die in X-Board sitzt, frag die einfach, hey, pass auf, was sind deine besten und schlechtesten Erfahrungen aus den Board? Wie laufen die Board-Meetings, die für dich am besten laufen, wo am meisten bei rumkam? Ja, wo am meisten auch wirklich auf strategisch, manchmal auch auf taktischer Ebene die besten Diskussionen stattfinden. Wie kann ich in diese Richtung laufen? Und frag die einfach vorher. Oftmals wird das nicht gemacht und die Investoren sind dann auch so busy, dass irgendwann poppt es im Kalender auf, ach, morgen ist ja Board-Meeting, ach so, ja, okay, ja, dann wird das Deck ist schon geschickt worden, dann ist eigentlich die Agenda schon gesetzt. Also geht aktiv auf die erfahrenen oder erfahrensten Partner bei euch auf dem Board zu und fragt die eigentlich, was ihr Advice ist, wie das aufzusetzen ist. Weil wenn man das ganz neu macht, dann mündet es meistens, wie ich sagte, in so einer Art, ja, wie in der Schule praktisch oder in der Uni, in so einem Vortragsveranstaltung. Und das sind in seltensten Fällen gute Board-Meetings.
Okay, spannend. Weil ich glaube, das ist einfach wichtig, sehr für viele so eine große Herausforderung von, okay, da kommt was Neues und ich muss jetzt mal verstehen, ich muss mit denen ja jahrelang arbeiten. In den besten Fällen geht meine Firma nicht vorher pleite, dann muss ich das nicht. Aber deswegen, dass man sich damit mal Gedanken machen kann. Ich hab,
und wenn sie pleite geht, willst du nicht verklagt werden. Ja, deswegen musst du dich immer gut verstehen mit den Investoren.
Ja, umso besser wahrscheinlich. Oder umso wichtiger, ja, das ist richtig. Ich habe noch zwei Punkte und der eine davon will ich nochmal ganz kurz auf euer Geschäftsmodell eingehen und danach nochmal so ein bisschen auf Fintech-Trends. Euer Geschäftsmodell, wenn man zuletzt ein bisschen Headlines verfolgt hat, was so die Fintech-Welt betrifft, dann gab es irgendwie das angesagte Ende von Payment for Order Flow, das irgendwie demnächst kommen soll. Du weißt besser, wann das genau eintreten soll. Wie bedroht ist so ein Geschäftsmodell wie Scalable Capital von solchen Veränderungen? Oder ist es nur eine Verschiebung von was passiert dann eigentlich und wie sind die Prozesse dann aufgesetzt? Weil man liest natürlich in der Presse ganz schnell so, boah, und dann haben die kein Geschäftsmodell mehr. Aber
Todessturz.
Ja. So in etwa, und ich sitze halt auf der anderen Seite und denke mir so, naja, aber die werden ja nicht doof sein. Das wird ja nicht das Modell an sich wahrscheinlich abgekauft. Ja. Werden, sondern man muss dann halt vielleicht irgendwie, auch wenn das nervig ist, irgendwie einen anderen Umweg finden.
Genau. Also muss ich gucken, dass ich das sozusagen jetzt dir ein bisschen kürzer beantworte, weil das ist ein riesengroßes Thema. Da könnte ich, da gerate ich auch ein bisschen in Wallung. Ja? Da könnte ich jetzt mehrere Stunden drüber sprechen, aber also die Kurzversion ist die folgende. Ja? Payment for Order Flow und die Retail Investment Strategy sind verwandte, aber unterschiedliche Sachen. Ich nenne es mal ganz, aber sie gehen grundsätzlich in die gleiche Richtung. Und zwar, Payment for Order Flow, ganz kurz, hast du ja schon angeschrieben, du kommst bei uns rauf, du kannst bei uns auswählen, ob die Order auf Xetra, das ist das Handelssystem der deutschen Börse, in Frankfurt ausgeführt wird oder in München. Kannst dir selber die Kurse anschauen, wo Tesla und so, wie das alles handelt. Und wenn die Order nach München beispielsweise geht, dann sind da Market Maker und die am Market Maker verdienen am Spread, ja, also im Unterschied zwischen An- und Verkaufskurs. Und die rücken was von diesem Spread raus an denen, der ihnen Geschäft besorgt. So. Und das ist eine gute Sache, weil wir nehmen das Geld und stecken uns das nicht in die Tasche, sondern wir ermöglichen dadurch, dass die Order zu einem viel geringeren Kostenbeitrag ausgeführt wird. Weil typischerweise kostet eine Order bei normalen Online-Brokern schnell 10 oder 20 Euro. Das vergessen die Leute. Ja. Wenn du physisch in der Bank machst, kostet die gern noch mal mehr, 30, 40, 50 Euro. Warum kostet die bei den Neo-Brokern 1 Euro? Oder wir haben auch eine Flatrate, wo du 5er im Monat zahlst und dann kostet die sozusagen die Order gar nichts, aber dieser 5er im Monat, den musst du bezahlen. Warum ist das so viel günstiger? Naja, weil wir das sozusagen subventionieren mit diesen Erträgen. Und das soll jetzt verboten werden oder wird verboten. In Deutschland wird dieses Verbot in 3 Jahren dann, also die nächsten 3 Jahre ändert sich nichts, in 3 Jahren schlagend. Und was dann da was passieren wird, ist, die Market Maker, die Börsen, die behalten die Kohle und ja, die Broker müssen sich dann überlegen, ob sie entweder eine Preiserhöhung machen, ja, das wollen wir natürlich nicht, ja, oder alles tun, um das zu vermeiden, um einen scharfen Preis zu zeigen, weil wir wollen mehr Kunden haben, aber wir wollen noch mehr Leute in den Kapitalmarkt kriegen und Preis ist ein enormer, wichtiger Faktor, um Hürden runterzusetzen, ne? Weil wenn ein Trade 10 oder 20 Euro kostet, dann kannst du nicht 100 Euro investieren, kannst du einen 100 Euro Trade machen, dann musst du schon mehrere tausend Euro erstmal ansparen, weil sonst ist ein viel zu hoher Satz deines Investments einfach durch die Ordergebühren aufgefressen. So. Also es treibt gerade kleine Investoren aus dem Markt. Deswegen finde ich es wirklich ein Unding, dass das eine EU-Regulierung geworden ist. Wirklich ein Unding. Ja, also wirklich alle Parteien, die da mitgemacht haben und alle Organisationen müssen sich da wirklich an die Nase fassen und sagen, Mensch, ich habe gerade den kleinen Investoren geschadet, weil dem Großen schadet es nicht. Und die Retail Investment Strategy, um das kurz zu beschreiben, das ist was Ähnliches. Und zwar, da geht es nicht um Market Maker, sondern wenn du ein Finanzprodukt bei uns kaufst, also nicht eine Aktie, ja, weil da gibt es keine Managementgebühr, aber du kaufst einen Fonds oder du kaufst einen ETF, dann kriegen wir von dem ETF-Anbieter, der gibt uns Geld, weil er sozusagen ja Geld kriegt, was in seine ETFs gibt, das ist langfristig drin, das heißt, er kriegt seine Gebühr, die auf dem ETF steht, und er gibt uns Geld, und dieses Geld nehmen wir ebenfalls wieder, um die Ordergebühren, dass die Leute überhaupt reinkommen, in das Produkt zu senken. Deswegen gibt es überhaupt kostenlose Sparpläne, die gibt es mehr oder minder nur, weil wir sozusagen diese großen Asset Manager da zur Kasse bitten können und sagen können, gebt Geld aus eurem, weiß ich, Marketingbudgets oder aus welchen Töpfen auch immer, damit wir sozusagen Ordergebühren senken können. Und das soll verboten werden, aber nur für die sogenannten Execution Only, wo Online-Broker drunter fallen. Ja? Nicht für den Berater, der dir eine teure Versicherung an die verkauft, ja, der darf es weiternehmen, nur für die Online-Broker soll es verboten werden. Ne? Und das ist eine Regel, das geht mir nicht in den Kopf, dass man es so entschieden hat. Es sollte genau andersrum eigentlich der Fall sein, meiner Meinung nach. Aber das liegt jetzt aktuell auf dem Tisch. Das ist noch nicht durch. Ich glaube auch, es wird verhindert, ja, weil zu viele Länder wachen auf und zu viele Endinvestorinnen wachen auch auf und lehnen sich dagegen auf. Aber das wird zumindest diskutiert. Und dass das überhaupt das ist ein Vorschlag der EU-Kommission, dass das überhaupt in diese Richtung geht, finde ich einen ganz schlimmen Trend, weil in der EU-Kommission will man eigentlich kleine Anleger mehr an die Börse kriegen. Die Regeln, die man aber vorschlägt, die führen genau dazu, dass sie weniger gut an die Börse kommen. Ja, also das ist, diese Idee wird ad absurdum geführt. So, das habe ich so ein bisschen mal die politische Landschaft aufgetan. Was bedeutet es für die Geschäftsmodelle? Die gehen nicht unter, aber die müssen sich dann schon ändern, ja. Und wenn man so ein bisschen mal schaut, also wenn dieses Retail Investment Strategy so durchgehen würde, dann muss man gar nicht so große Gedankenexperimente machen, sondern man kann einfach mal in die Länder schauen, wo sozusagen diese Zuwendungen schon verboten sind. Das ist Niederlande oder Großbritannien, die das seit, glaube ich, 13 Jahren schon haben. Was ist da der Fall? Naja, diese Anbieter, die sind nicht mehr Open Architecture. Also was bedeutet das? Wenn du zu einer holländischen Bank gehst, die darf von dem, wenn die da dir einen ETF von der Fonds verkauft, dann darf sie keine Beteiligung kriegen von dem Anbieter. Du findest dann mehr oder minder eigentlich nur die hauseigenen Produkte. Ja,
also ich würde auch gerade sagen, ich hätte auch gedacht, dass man dann sagt, okay, dann mache ich ja meinen eigenen MSCI World.
Ja, das machst du genau. Das wird das andere, vielleicht gibt es das nochmal irgendwo, aber es ist sehr, sehr, sehr versteckt. Ja, das ist ein Effekt, es gibt noch weitere Effekte. Ja, Sparpläne, ETF-Sparpläne gibt es nicht in den Niederlanden und die gibt es nicht in Großbritannien. Also die Länder, die sozusagen für die EU-Kommission und für die Verbraucherschützer die leuchtenden Beispiele sind, da gibt es keine ETF-Sparpläne. Der Anteil von Privatinvestoren, die in diese ETF-Sparpläne investieren und in ETFs generell, ist viel, viel, viel geringer, als es in Deutschland der Fall ist. Deutschland ist eigentlich das leuchtende Beispiel, was den ETF-Markt angeht. Und ja, da kann man sich so ein bisschen anschauen, in welche Richtung das läuft. Das heißt, die Geschäftsmodelle, die Firmen gehen nicht weg, aber sie verändern sich. Und die Veränderungen sind nicht vorteilhaft für die Endkunden. Die sind nicht vorteilhaft für die Endkunden. Ja, und deswegen sozusagen kämpfen wir dafür und sind auch public und reden auch selber mit der Kommission, reden mit Europaparlamentariern, reden mit Parteien, obwohl ich eigentlich sozusagen mein Business machen will, mich gar nicht so groß auf die Politik fokussieren will, ist das schon sehr wichtig, mit allen da zu reden, weil das läuft meiner Meinung nach in eine ganz falsche, wirklich nicht nur schlecht regulierte, sondern wirklich eine Regulierung, die dem eigentlichen Ziel der Regulierung total entgegensteht.
Spielt da trotzdem irgendwo eine Angst mit, dass es das eigene Geschäft krass beeinflusst?
Also wir am ja, also ja, weil alles, was für den Endinvestor gut ist, ist für unser Geschäftsmodell gut. Ja, ich meine, wer zynisch ist, könnte ein bisschen draufschauen, natürlich redest du so, ja, weil du hast einen Online-Broker, ja, und da steckt dein Blut, Schweiß und dein Geld drin, ja. Blut vielleicht noch nicht, um ehrlich zu sein. Nee, das noch nicht, aber zum Beispiel Schweiß und Tränen stecken da drin. Klar redest du, sonst sage ich, naja, sieh die andere Seite mal. Wir haben sozusagen wir sind erfolgreich, wenn möglichst viele kleine Investoren zu möglichst geringen Kosten einen einfachen, schnellen Zugang zur Börse finden. Ja, und deswegen ist das Interesse, was sozusagen die Verbraucher, die Anleger haben, mit unserem 1:1 steht das im Einklang. Ja, da gibt's gar keine unterschiedlichen Interessenskonflikte. Und deswegen sozusagen bin ich da auch laut und rede über das Thema, weil ich total sozusagen freien Gewissens oder guten Gewissens, ja, diese Fahne schwingen kann.
Ein letztes Thema noch, und zwar so ein bisschen Trends. Ich meine, du beobachtest ja trotzdem als Fintech-Gründer auch so ein bisschen die Fintech-Branche. Was fällt dir aktuell auf? Was trendet? Was kommen an neuen Sachen hoch? Was sind alte Trends, die vielleicht irgendwie, naja, dann doch irgendwie, Krypto zum Beispiel, ne, was dann irgendwie vielleicht doch nicht ganz so followed through? Kann ja sein, dass es wiederkommt, aber was sind so Trends, die du beobachtest?
Also der große Trend, mag jetzt hier die Zuhörer natürlich drüber schmunzeln, weil sie sagen, jetzt sprichst du ja dir selber in die eigene Tasche, aber ist schon, wie krass groß dieses Investment-Thema sind. Also diese Investment-Fintechs sind einfach nach Anzahl, wenn du die Gelder, wenn du jetzt mal sagst, pass auf, Kundenzahl oder was, das ist alles ja auch immer so, man weiß ja nie, was da wirklich, ne? Der eine zählt den Kunden schon, wenn er nur von der App geträumt hat in der Nacht. Der andere zählt den Kunden nur, wenn es ein echter Kunde ist, der das Geld gefundet hat. So, also wenn wir von Kunden reden, ist das immer ein Kunde identifiziert, Vertrag beschlossen und hat Geld eingezahlt. Also wirklich echtes Geld. Wenn du wirklich die Geldersumme mal zusammenziehst, dann sind diese Investment, du weißt, was ich meine, dann sind diese Investment Startups, Investment Fintechs, wirklich weltweit die größten Fintechs. Also es kam eine ganze Zeit lang, da kam dieser große Trend eher aus den Neobanken. Ja, es macht, oh, die Neobanken übernehmen es. Und dieser Investmentbereich war eher so ein bisschen nischig. Ach, so viele Leute investieren ja nicht und das betrifft ja nur, jeder braucht ein Konto, aber nur 10-15% der Bevölkerung investiert. Jetzt stellt sich raus, dass immer mehr Leute investieren, gerade die jüngeren Leute. Das ist ein total Riesenthema. Das ist ein riesengesellschaftliches Thema auch. Also wenn in der Politik, ich will das jetzt nicht zu weit aufmachen, aber jetzt wird ja gerade der Haushalt beschlossen, wird 2024, ne? Wo ja groß gespart werden muss. Was nicht genannt wird, ist ein Rekordhaushalt. Also Steuereinnahmen und Ausgaben waren noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik so hoch. Also Rekordhaushalt. Der größte Posten im Haushalt ist Arbeit und Soziales. Und innerhalb dessen ist der größte Posten die Rentenversicherung und die Zuschüsse in die Rentenversicherung der Leute. So. Und private Geldanlage hat ja mit dem Thema Renten und private Altersvorsorge zu tun. Das heißt, es ist ist eigentlich eines der größten gesellschaftlichen Themen. Und das ist viel größer geworden. Und also, um es jetzt mal auf die einzelnen Businessmodelle wieder runterzubrechen, wir oder auch andere sozusagen Neobroker oder neue Investmentplattformen, ja, haben Kundengelder, die ein zigfaches größer als das, was sozusagen die Neobanken haben. Selbst die größten Neobanken in Europa kommen dabei weit nicht dran. Ich habe neulich, hast vielleicht die Presse gelesen, ne? Nubank hat ja brutalste Zahlen gehabt. Der ist jetzt mit 50 Milliarden bewertet. Weißt du, wie viele Kundengelder die haben? Die haben zwar riesen viele Kunden, 100 Millionen jetzt, die haben 20 Milliarden oder 22 Milliarden Dollar Kundengelder. Also gar nicht so viel.
Dafür braucht ihr auf jeden Fall ein bisschen weniger.
Ja, genau. Also sozusagen, das ist unsere Größenordnung. Ja, jetzt sind wir aber auch noch nicht mit 50 Milliarden bewertet, weil die schaffen es natürlich aus diesen 20 Milliarden Kundengeldern 8 Milliarden Umsatz zu generieren. Ne? Muss man sich auch, also man sieht so ein bisschen, was für Zinsen da in Brasilien möglich sind. Das ist ein anderes Zinsumfeld als hier. Aber das ist ganz interessant. Vielleicht noch ein weiterer Punkt, weil es kam mir dieses ganze Zinsthema auf. Da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen. Auf einmal haben Startups, die mit Geld zu tun haben, können auf einmal über Cash, über Einlagen Geld generieren. Ja, also sozusagen, du kannst mit Zinsen Geld verdienen. Und als das so aufkam, da war in der Venture-Capital-Branche immer so ein bisschen dieses Stichwort, ja, aber Zinseinkünfte, die traden auf einem, anderen Multiple. Ja, also die sind nicht so viel wert wie Subscription-Einkünfte oder andere Einkünfte. Guck dir mal Nubank an, ja, die haben 80% ihrer Revenues, ja, kommen aus Zinsen, Zinseinkünfte. Und die Typen handeln auf einem Price-Earnings-Ratio von, keine Ahnung, 50, 100, 200, ja, also Gaga.
Ja, es ist verrückt. Also auch zum Thema Neobanken. Ich meine, es gibt ja so viele, die dann irgendwie, also jeder hat auf einmal irgendwie eine eigene Karte und du kriegst hier noch irgendwo was und da noch irgendwo was. Und aber ich glaube, da hatten wir im vorab drüber gesprochen, so dieses eine Karte und wir geben dir ein Konto und dann gibt's noch irgendwas drumherum und darüber versucht man die Leute zu halten und sich zu differenzieren. Und es ist
mit dieser Cross-Sell ist brutal schwer. Wenn du von der Investmentseite kommst, lustigerweise ist der einfacher. Also von der Investmentseite ist, glaube ich, einfacher, den Cross-Sell zu machen, weil du fängst mit einem Produkt an, wo du den größten Satz des Geldes von den Kunden kriegst, ja. Aber sozusagen von der reinen, ich habe hier ein Girokonto und eine App und eine Karte, den Sprung ins Investments, in Insurance, ins Kreditgeschäft, ins Hypothekengeschäft zu machen, der ist brutalst schwer, ja. Und das ist so ein bisschen, weil sozusagen in dem Race für, wer nimmt die Krone des Fintech-Bereiches, war es eine ganze Zeit lang. Ganz am Anfang waren es eher die Lending-Fintechs, dann kamen es die Neobanken-Fintechs. Payment ist auch sehr, sehr groß, aber war immer sehr auf der B2B-Seite fast eher so, ne. Also B2B, B2B oder B2B, B2B2C, ja. Riesengroße Firmen wie SumUp oder Adyen, ja, die hatte ich jetzt nicht erwähnt, weil die sehe ich eher auf der B2B-Seite. Und hast dann sozusagen aber die Investment-Startups kommen sehen, die, wie ich sagte, ja eher so ein bisschen nischig gesehen worden und die jetzt aber Größen erreichen in kürzester Zeit, die, ja, die einfach was die Kundengelder angeht, Neobanken bei weitem hinter sich lassen, ja. Selbst die größten der Welt.
Eine Sache, die ich noch nicht drüber nachgedacht habe, aber die ich dich noch fragen muss, inwiefern verändert sich euer Modell gerade durch die ganze Entwicklung KI?
Das Kernmodell gerade noch nicht, aber natürlich arbeiten wir, haben wir selber so eine Projektgruppe, die daran arbeitet. Und ich meine, das Offensichtlichste ist, dass man sozusagen immer in der Kundenbetreuung, Kundenservice das einsetzt und dann, dass du halt nächste Stufen damit gehst. Das heißt, also in Kürze, also die mittelfristige Aussicht ist, KI wird alle Firmen verändern, grundlegend, mehr oder weniger. Und insbesondere natürlich Online-Firmen oder gerade Firmen, die mit großen Datensätzen zu tun haben, so wie es in der Geldanlage und im Fintech-Bereich nun mal ist. Also das kommt auf jeden Fall, der erste, der naheliegendste Schritt ist, dass du es gegenüber sozusagen ein Kundeninterface einsetzt.
So, großer Rundumschlag. Ich glaube, hier machen wir heute einen Punkt. Ja. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann nochmal genug Zeit finden, irgendwie da nochmal dran anzuknüpfen. Erik, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich verlinke natürlich dein LinkedIn, aber auch Scalable Capital nochmal in den Shownotes für alle, die jetzt sagen, okay, muss ich mir nochmal genauer angucken. Vielen, vielen lieben Dank dir. Ich würde dir gerne die letzten Worte des Podcasts nochmal übergeben.
Ah, habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet mit der Laudatio. Also danke, ja, hoffe, euch bluten jetzt nicht die Ohren. Ihr habt ein bisschen was gelernt und ansonsten, ja, werdet Scalable Kunden. Dann, Quatsch. Werdet Scalable Kunden, wenn euch das Angebot gefällt.
Vielen Dank dir.
Danke.
Mit Recap erhältst du Finanzierungen, die sich an deine Bedürfnisse anpassen. Ändert sich zum Beispiel etwas an deinem Businessplan, kannst du die Höhe deines Fundings und den Rückzahlungszeitraum entsprechend anpassen. Die Recap-Finanzierung ist außerdem komplett non-dilutive, das heißt, du musst keine Anteile oder Kontrolle über deine Firma abgeben und Recap verlangt auch keine persönlichen Garantien. Ich muss auch sagen, ich habe sehr häufig mit Gründern gesprochen, die meinten, hätte ich mal früher gewusst, wie teuer Equity eigentlich werden kann, dann hätte ich mir zumindest früher Alternativen angeschaut. Deswegen, wenn du mehr über Recap lernen möchtest, dann schau gerne unter re-cap.com vorbei oder klick auf den Link in den Shownotes.